Damit kommen wir zur Lesung für den heutigen Sonntag in Matthäus 18, die Verse 21 und 22. Matthäus 18, 21 und 22. Da trat Petrus zu ihm, nämlich zum Herrn Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du auch heute deiner Verheißung gemäß in unserer Mitte bist, dass du uns zusammengeführt hast aus vielen verschiedenen Richtungen, damit wir Gemeinschaft haben mit dir und untereinander im Hören auf dein Wort, unter deinem Schutz und Segen. Preisen dich darüber, dass du uns von allen Seiten umgibst und bewahrst, auch in diesem Gottesdienst, dass wir uns immer noch, auch nach manchen Rückschlägen und Gefahren der vergangenen Jahre, frei versammeln dürfen unter deinem Wort. Und schenke du, dass das auch so bleibt bis zum Tag der Entrückung und deiner Wiederkunft, dass du deine heiligen Engel um unsere Gemeinde, unsere Gottesdienste aufstellst, unsere Veranstaltungen, dass du uns in allem Weisheit schenkst, Recht umzugehen, auch mit allem, was auf uns einstürmt. Bitten dich für unsere Geschwister zu Hause, für die einsamen, alten, kranken, niedergeschlagenen, traurigen, depressiven, ums Überleben kämpfenden. Du weißt, wo jeder seine Not, seine Herausforderung hat, auch seine Freuden, die wir dankbar aus deiner Hand annehmen. Aber lehre uns zu lernen, Herr, und darin zu üben, auch das, was uns im Moment weniger erfreulich scheint, dankbar aus deinen Händen anzunehmen, denn über allem gilt, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Und als Text noch vor der Predigt, Psalm 100, jetzt muss ich gerade mal gucken, da scheint sich ein Tippfehler eingeschlichen zu haben. Es geht wohl um Psalm 103, nicht um Psalm 108. Das ist Psalm 103, die Verse 8 bis 13. Psalm 103, 8 bis 13. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und wird nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Westen, Osten ist vom Westen, so hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Heute kommen wir zum dritten und letzten Teil unserer Predigtreihe über das Thema Vergebung, ihre Bedingungen, Folgen und Grenzen und heute zum Unterthema Vergebung, die echte Versöhnung schafft. Wir werden uns dabei allerdings auch vornehmlich nochmal mit Hinderungsgründen beschäftigen müssen, die echte, wirkliche Versöhnung verhindern. Es ist der wichtigste Teil wohl dieser dreiteiligen Reihe und auch vielleicht zugleich der schwierigste, denn die Erwartungen sind hoch. Wo Vergebung geschehen ist, da sollte alles ausgeräumt sein, was zwischen Menschen stand. Menschen fallen sich in geschwisterlicher Liebe wieder in die Arme. Das gemeinsame Leben in Ehe, Familie, Gemeinde geht weiter in aller Herzlichkeit, als ob nie etwas gewesen wäre. So stellen wir uns das vor beim Stichwort Vergebung in christlichen Kreisen. Und so sollte es ohne Zweifel auch sein. Wir müssen aber dazu fügen, im theoretischen Idealfall. Und nach meiner Erfahrung tritt dieser theoretische Idealfall erschreckend selten ein. Ich habe bei diesem Gedanken auf mein Leben zurückgeschaut und überlegt, wo hast du es in den mittlerweile rund 37 Jahren deines Dienstes in verschiedenen Gemeinden erlebt, dass sich tatsächlich mal einer nach einer wirklich ernsten Situation von Herzen bei dir entschuldigt hat und es wirklich echt ausgeräumt war in einer Weise, dass man sagen kann, es ist wieder alles in Ordnung. Ich habe nachgedacht und nachgedacht und es ist mir eine einzige solche Situation eingefallen. Das lag nicht daran, dass es an Gelegenheiten in meinem Leben gefehlt hätte. In einem Zeitraum von rund 37 Jahren mit viel, heute würde man sagen, Mobbing, Manipulation, Intrigen, Psychoterror und. Würde manche Bücher füllen. Ein einziges Mal in 37 Jahren. Wir hatten damals in unserer landeskirchlichen Gemeinde eine gute Evangelisation gesegnet. Eine erfreuliche Zahl von Menschen kam zum Glauben und wir haben so gemacht, wie es häufig bei Evangelisationen oder üblich der Fall ist, wir haben im Anschluss an den Abend oder zum Schluss des Abends eingeladen zur Aussprache und zur Möglichkeit, im Gebet mit einem Bruder oder einer Schwester das Leben dem Herrn Jesus ganz bewusst in die Hände zu legen. An diesem Abend kam eine jüngere Frau zu mir und sie legte großen Wert darauf, dass sie explizit mit mir diese Aussprache hat und mit mir zusammen ihr Leben in die Hände Jesu zu legen. Uns wurde auch schnell deutlich im Gespräch, warum. Ich erinnere mich noch ganz genau, wir saßen ganz hinten auf der Empore neben der Orgel, da waren wir ganz ungestört und wir saßen da kaum beieinander, da fing sie schon von ganzem Herzen an zu weinen. Und sagte, Herr Pfarrer, als allererstes muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe mir auch, wie so viele andere, das Maul über sie zerrissen. Ging damals heiß hoch her in der landeskirchlichen Gemeinde. Viel Geschwätz, viel Gerede und sie hatte sich beteiligt. Und sagt, und ich habe sie doch gar nicht gekannt. Ich habe nur nachgeredet, was andere rumgeschwätzt haben. Und dafür bitte ich sie von ganzem Herzen um Vergebung. Da fällt es nicht schwer, dem anderen zu vergeben. Ich wusste bis zu diesem Augenblick ohnehin nichts davon, kannte die Frau im Prinzip auch kaum. Die kam eigentlich erst durch die Evangelisation auch zur Gemeinde dann dazu. Und wenn solche echten Tränen der Buße von ganzem Herzen kommend rollen, wer sollte da nicht gerne und von Herzen vergeben? Wir haben uns dann noch weiter unterhalten. Sie hat im Gebet ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Aber wie gesagt, der einzige Fall, an den ich mich rückblickend erinnere, auf 37 Jahre. Warum ist das so schwer? Warum gelingt so selten eine Vergebung, die wirklich echte Versöhnung schafft? Es gibt eine ganze Reihe von Hindernissen, die das erschweren oder vollständig blockieren können. Das größte Hindernis ist, wenn einer seine Sünde nicht erkennt und bekennt. Mich hat auch noch jemand angefragt, was Hinweis auf das Wort Jesu am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie es wirklich nicht wissen, können wir sie nur in die Hand des Herrn befehlen. Ich befürchte, dass es relativ häufig nicht vorkommt, dass sie es nicht wissen. Und da, wo einer seine Sünde nicht erkennt, das hatten wir letzten Sonntage, da ist es unmöglich, echte Vergebung, keine Chance. Noch eine solche Situation. Damals vor Jahren ein führender Mann einer bekannten deutschen Gruppierung christlichen, der damals mitgewirkt hat, zu versuchen, mich hier aus der Gemeinde zu drängen, die Gemeinde zu spalten, zugrunde zu richten. Reiste dann auch deutschlandweit bei seinen Vorträgen durch die Gegend und hat bei vielen Gelegenheiten, wie ich die laufenden Jahre danach mitbekommen habe, Übles an Lügen über mich verbreitet. Und da kommt er eines Tages mit einem anderen Bruder, ich sehe uns noch in unserem Esszimmer in Udenweiler sitzen, und sagt, Jakob, du musst mir vergeben. Ich habe ihm gesagt, ganz tief in die Augen geschaut und gesagt, ich kann dir gar nicht vergeben. Wie auch? Du bist doch der Meinung, du hast gar nichts falsch gemacht. Tatsächlich, der kam, wollte, dass ich ihm vergebe und war der Überzeugung, nichts falsch gemacht zu haben. absurde Situationen. Der wollte einfach nur einen Persilschein für seine Schandtaten und hinterher in Deutschland rumreisen können und sagen, der Jakob und ich haben die Sache miteinander bereinigt. Eine einzige von vielleicht 35 bis 40 Lügen, die er verbreitet hat und mir auch zum Teil um den Kopf geschlagen, eine einzige von 35 bis 40 Lügen hat er zurückgenommen und sich dafür entschuldigt. Habe ich ihm natürlich auch gerne für diese eine Geschichte vergeben, ganz klar. Beim Rest konnte ich nur sagen, Herr, ich lege es in deine Hände, behalte ihm seine Sünde nicht. Aber Vergebung zusprechen, wenn der andere der Meinung ist, er hat alles richtig gemacht, ist doch ein Witz. Also, es gibt leider immens viele Hinderungsgründe für echte, wirklich greifende Vergebung, wo alles wieder zum Guten kommt, auch zwischen den Betroffenen. Weitere Gründe, ganz schwierig, die Tiefe einer Verletzung. Wenn ich zum Beispiel den Geburtstag meiner Frau vergesse und vielleicht, oder vielleicht auch den Hochzeitstag, ich glaube, es ist Gott sei Dank noch nie passiert, ihr würdet heute noch die Würgemale an meinem Hals sehen. Ganz so schlimm ist er nicht, nein, nein. Das wäre schon bitter, ja. Aber wenn jemand seinen Ehegatten betrügt, die Ehe bricht, dann ist das nochmal eine ganz andere Tiefe der Verletzung. Dann kann der schuldig gewordene um Vergebung bitten von Herzen. Und der andere, wenn er Christ ist, wird ihm auch als Christ im Moment vielleicht noch zähneknirschend vergeben. Aber es mag sein, dass der Betrogene sagt, ich vergebe dir, aber ich kann nicht mehr mit dir zusammenleben. Dein Ehebruch hat mich zu tief verletzt, du hast unsere Beziehung zerstört, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich habe eine Grafik mitgebracht, die das veranschaulichen soll, denn ist zwar, wie auf diesem Schaubild gezeigt, die Sünde vor Gott bereinigt, auch vom Sünder vor Gott. Er hat seine Sünde erkannt, eine schwere Sünde, Ehebruch ist ohne Zweifel eine schwere Sünde, hat sie bekannt, hat sie vor Gott bereinigt, hat sie auch vor dem Betreffenden bereinigt, an dem er sie begangen hat. Zwischen den Betroffenen und Gott ist alles wieder in Ordnung. Aber zwischen den Betroffenen selbst muss damit noch nicht automatisch alles geheilt sein. Denn wir leben nicht nur in einer geistlichen Dimension, wir leben zugleich auch in irdischen, seelischen, emotionalen Dimensionen und Realitäten. Und das müssen wir auch in der Gemeinde Jesu ganz ernst nehmen. Ich erlebe das immer wieder in Gemeinden, dass, und inzwischen geistlichen Bereichen, dass Dinge zu sehr vergeistlicht werden. So als gäbe es den realen Menschen mit seinen Gefühlen, seinen Verletzungen nicht mehr. Wir sind aber nicht nur Heiliger Geist. Wir sind eben auch Seele und Fleisch und Gefühle. Und nicht alles, was auf der geistlichen Ebene bereinigt ist, ist damit automatisch auch auf der seelischen Ebene wieder in Ordnung. Müssen wir messerscharf unterscheiden. Ich sage es oft, weil es am Organischen leichter zu verstehen ist, am Äußeren, da haben wir Greifbares, wenn ein Mensch jahrelang schwer dem Alkohol verfallen ist, in einer tiefen Suchtsünde gelebt hat und er tut ehrlich Buße vor dem Herrn, da vergibt ihm der Herr selbstverständlich. Dann ist die geistliche Dimension dieser Sünde, die er vielleicht über Jahrzehnte betrieben hat, bereinigt. Aber es kann sein, dass seine Leber vom Alkohol so zerfressen ist, dass er trotzdem wenige Wochen später stirbt. Das Beispiel soll zeigen, eine Bereinigung auf der geistlichen Ebene heilt nicht automatisch alle anderen physischen und emotionalen Folgen. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen und ernst nehmen. So kann auch durch eine tiefe Verletzung, auch wenn echte Vergebung geschehen ist, das Verhältnis zwischen Menschen, auch zwischen Geschwistern, dauerhaft schwer belastet, vielleicht sogar dauerhaft zerstört bleiben. Ob und wie gut Wunden heilen, wir wollen ja heute miteinander daran arbeiten, wie wir doch an eine echte Versöhnung, nach der alles wieder so ist, wie es mal war, gut. Wie können wir daran arbeiten, damit Wunden heilen, hängt auch zusammen, wie viel Abstand möglich ist. Auch da wird in christlichen Gemeinden oft extrem viel falsch gemacht. Es heißt, ihr müsst doch wieder miteinander können. Nein, ich möchte fast sagen, verdammt nochmal, entschuldigt mal den scharfen Ausdruck an der Stelle. Nein, das dauert Zeit und es ist fraglich, ob es in vielen Fällen überhaupt wieder kommt. Und wenn man zu schnell sagt, ihr müsst doch miteinander wieder können, erreicht man in der Regel das exakte Gegenteil. Lässt sich auch ganz praktisch veranschaulichen. Natürlich ist es ein Idealfall, dass zwei wieder miteinander können. Aber der darf nicht erzwungen werden. Der muss reifen, heilen und wachsen. Und das braucht in aller Regel Zeit. Durch wirklichkeitsfremde Vorstellungen und Forderungen wird in christlichen Gemeinden wahrscheinlich meist gut gemeint, meist oberflächlich bedacht, mehr Schaden angerichtet als Heilung und Segen bewirkt. Das enge und unmittelbare Zusammenleben müssen mit jemandem, der einem schwere Verletzungen zugefügt hat, lässt Wunden schlecht heilen. Ist ganz normal. Räumliche Distanz kann da helfen. Wo wir das nicht beachten, sondern Menschen zur Nähe und Zusammenarbeit zwingen wollen, wenn die Zeit noch nicht reif dafür ist, fügen wir alten Verletzungen ständig neue hinzu. Ich will auch das mal wieder an einem Beispiel zeigen. Kennt ihr vielleicht noch aus dem Chemieunterricht? Da hatten die Lehrer alle möglichen Flüssigkeiten zusammengemixt und dann einen Bunsenbrenner hingehalten, um irgendwelche Reaktionen zu verursachen. Wir nehmen also so ein Reagenzglas mit einer Flüssigkeit, halten den Bunsenbrenner drunter und jetzt könnt ihr der Flüssigkeit im Reagenzglas 100-mal sagen, cool down, komm runter, alles easy. Die Flüssigkeit erhitzt sich immer weiter. Aber wisst ihr, genau so läuft es in christlichen Gemeinden. Man hält die Sache am Kochen und Betroffenen sagt man, immer schön runterkommen, immer schön ruhig sein, alles gut, müsst auch wieder miteinander können. Was ist zwingende Voraussetzung, damit die Flüssigkeit im Reagenzglas abkühlen kann? Ganz logisch, ich muss den Bunsenbrenner wegnehmen und abschalten. In schwer belasteten Beziehungen, wo tiefe, schmerzhafte Wunden geschlagen wurden, wo über Jahre systematisch vielleicht Vertrauen zerstört wurde, ist es ganz genauso. Erst wenn der Bunsenbrenner weg ist, die Ursache und Quelle der Verletzungen, erst wenn die nötige Distanz eintritt, dann können Wunden im Laufe der Zeit wieder anfangen zu heilen. Sonst werden sie täglich neu aufgerissen. Ich denke, wenn er zurückschaut, mindestens die Älteren unter uns, jeder von uns hat schon entsprechende Erfahrungen gemacht. Wenn wir Tag für Tag mit entsprechend schmerzhaften Situationen konfrontiert sind, können wir nicht zur Ruhe kommen. Es braucht eine innere und oft, wenn möglich, auch eine äußere Distanz. Und dann kann es der Herr schenken, wenn wirklich Vergebung geschehen ist, dass dann aus einer solchen Zeit Ruhe und der Distanz auch wieder neues Begegnen und vielleicht sogar neues Miteinander möglich ist. Wobei auch das muss unterschieden werden. Ein neues Begegnen muss noch nicht ein Miteinander einschließen. Das sind schon nochmal zwei verschiedene Kategorien. Und wie gesagt, wenn wir diese Zusammenhänge nicht ganz ehrlich beachten und ernst nehmen, schaffen wir nicht Frieden, dann zementieren wir den Unfrieden. Und ich befürchte, in vielen Gemeinden ist auf diese Weise der Unfrieden zementiert und in der Gemeinde institutionalisiert und fest verankert. Damit es möglichst wenig der Fall ist, dieser Zementierung des Unfriedens, ist neben der äußeren Distanz auch wichtig, eine innere zu schaffen. Ich habe deshalb selbst zum Beispiel am Ende meiner landeskirchlichen Zeit und auch am Ende meiner Zeit in der Freien Evangelischen Gemeinde nahezu alle Unterlagen, die mit diesen Konfliktsituationen zu tun hatten, in den Mülleimer verfrachtet. Weil ich kenne mich selber und weiß, ich bin ein grüblerischer Mensch. Und in einem melancholischen Augenblick greift man dann irgendwo wieder in den Aktenschrank und zieht den alten Dreck wieder raus. Und das ist nichts anderes, wie wenn man die verheilte Wunde wieder aufreißt. Kommt alles wieder hoch. Und damit das nicht passiert, den Dreck möglichst wegschmeißen. Manche Sachen braucht man noch, man weiß nie, was noch kommen könnte, wo man vielleicht manches noch belegen muss. Aber das, wovon man davon ausgehen kann, brauchen wir nicht mehr. Erinnert nur an das Alte und Negative wegwerfen. Hab's nie bereut. Alles fort. Ganz wichtig, es ist deshalb nicht alles vergessen. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber man kann ein Stück selber dazu tun, dass man sich nicht unnötig mit entsprechenden Verletzungen und Wunden konfrontiert und in den alten Wunden rumbohrt. Also auch innere und äußere Distanz soweit irgend möglich. Wir haben vorhin schon vom zerstörten Vertrauen gesprochen, kurz angerissen. Das ist der schwierigste Punkt überhaupt, das zerstörte Vertrauen. Auch das wird meines Erachtens in christlichen Kreisen in der Regel nicht ernst genommen. Dass Sünde Vertrauen zerstört. Und im Grunde kann man sagen, alles andere ist irgendwie heilbar. Würde ich mal so pauschal plus minus ungefähr in den Raum stellen als These. Wenn aber Vertrauen zerstört ist, dann ist es ganz, ganz schwierig. Denn Vertrauen können wir nicht befehlen, auch geistlich nicht. Man kann nicht sagen, du bist Christ, du musst jetzt vertrauen, Quatsch. Vertrauen können wir nicht befehlen und zum Vertrauen kann man sich nicht zwingen. Vertrauen muss wachsen. Und wenn es entsprechend stark zerstört ist, dann wächst es unter Umständen nie mehr. Und das geschieht eben da, wo Sünde nicht aus Versehen, fahrlässig, im Affekt, sondern über einen längeren Zeitraum in voller Absicht und Bosheit begangen wurde. Also die Frage der Motivation hatten wir auch schon in der Vergangenheit kurz angesprochen. Aus welchem Grund hat der andere gehandelt? Was steht hinter den Schuldigwerden an inneren Beweggründen? Ich hatte schon von der kriminellen Energie gesprochen. Bedeutung dieser Frage deutlich zu machen, wird ein wichtiger Punkt gleich. Bleiben wir ganz nah am Zusammenleben als Gemeinde. Die Situation haben wir wahrscheinlich schon alle mal erlebt. Wir gehen nach dem Gottesdienst und im Gemeindecafé nach Hause. Und wie wir im Auto draußen noch auf dem Kirchhof sitzen, denken wir, die oder der hat mich heute aber komisch angeguckt. Hat die was gegen mich? Hab ich dem was getan? In den meisten Fällen hatte das mit mir und auch sonst mit der Gemeinde gar nichts zu tun. Vielleicht hat der andere einfach schlecht geschlafen, hatte eine anstrengende Woche, Stress am Arbeitsplatz oder in der Familie. Er war aus welchen Gründen auch immer heute Morgen nicht so gut drauf wie sonst. Und wir neigen dazu, das sofort auf uns selber zu beziehen. Und selbst wenn in einer solchen Situation der andere uns dann schräg von der Seite anquatscht, müssen wir es ihm nicht wirklich übel nehmen und vergeben gern. Das kann und sollte unser herzliches Miteinander nicht erschüttern. Also Frage der Motivation, da war nichts Böses dahinter. Wenn jemand aber gezielt und mit böser Absicht handelt, ist das was ganz anderes. Ich konstruiere mal ein Beispiel. Da sind zwei echt gute Freunde, nicht nur gute, sondern allerbeste Freunde, wirklich und ehrlich. Der eine hat eine schöne Wohnung im 10. Stock eines Hochhauses. Er lädt seinen Freund zum Essen ein. Nach einem exzellenten Abendessen mit einem edlen Tropfen Wein stehen die beiden miteinander noch auf dem Balkon, genießen den herrlichen Blick auf den Stadtpark. Auf einmal drehen sich beide ungeschickt um. Der eine rempelt den anderen aus Versehen an. Der verliert das Gleichgewicht, stürzt übers Geländer 25 Meter in der Tiefe, ist tot. Nehmen wir noch ein zweites Beispiel. Das sind zwei, die sind keine echten guten Freunde. Der eine meint das zwar, der andere aber neidet ihm in Wahrheit seine Position in der Firma und beschließt, ihn aus dem Weg zu räumen. Es muss natürlich aussehen wie ein Unfall. Er hat auch schon einen Plan. Als erstes mietet er eine wunderschöne Wohnung im 10. Stock eines Hochhauses. Er tut dem anderen schön, erschleicht sein Vertrauen, lädt ihn eines Abends zum Essen ein. Nach einem exzellenten Abendessen mit einem edlen Tropfen Wein stehen die beiden auf dem Balkon. Der arglose Gast hat sich etwas übers Geländer gebeugt, genießt den herrlichen Blick auf den Stadtpark. Da schubst ihn der andere von hinten, der Gast verliert das Gleichgewicht, fällt 25 Meter in die Tiefe, ist sofort tot. Für den Beobachter, der nichts von der Motivation, von den Beweggründen weiß, waren das zwei praktisch identische Situationen. Zwei Freunde treffen sich im 10. Stock zu einem herrlichen Abendessen. Sie stehen miteinander auf dem Balkon. Aus Versehen fällt einer runter. Tatsächlich aber könnten die Situationen gegensätzlicher nicht sein, was die innere Dynamik des Geschehens, den Beweggrund des Handelns, Motivation, kriminelle Energie angeht. Im ersten Fall war es echte Freundschaft und ein unglücklicher Umstand. Im zweiten Fall war es kaum zu überbietende Bosheit und Niedertracht. Ein von langer Hand geplanter, eiskalt umgesetzter Mord. Nehmen wir an, der Gast im zweiten Falle hätte durch welches Wunder auch immer überlebt, hat aber bevor er stürzte oder noch im Fallen sehr wohl mitbekommen, dass ihn der andere mit Absicht gestoßen hat. Rückblickend wird ihm auf einmal alles klar, setzt Puzzleteil um Puzzleteil zusammen und erkennt die ganze Niedertracht seines vermeintlichen Freundes. Nehmen wir weiter an, dieser vermeintliche Freund kommt eines Tages und bittet ihn ehrlich um Vergebung. Wenn der fast zu Tode gekommene Christ ist, wird er dem anderen vergeben. Und wenn die Buße des anderen nicht geheuchelt ist, sondern echt, dann wird ihm auch seine Schuld vor Gott vergeben sein. Aber ein vertrauensvolles Miteinander zwischen diesen beiden wird höchstwahrscheinlich nie mehr möglich sein. Je größer der Vertrauensmissbrauch, je größer die Niedertracht und die Bosheit, die im Verhalten des anderen offenbar wurde, umso schwerer wird hier eine echte Versöhnung stattfinden können. Zwar im Idealfall trotzdem oder fast im Idealfall eine Vergebung, die die geistlichen Dimensionen ausräumt, aber keine echte zwischenmenschliche Versöhnung mehr. Eine Versöhnung, nach der alles wieder so ist, wie es einmal gewesen ist. Es gibt Fälle, wo man leider sagen muss, da kann der andere nichts mehr tun im Nachhinein, um jemals wieder das zerstörte Vertrauensverhältnis zu ermöglichen. Er hat durch böses und niederträchtiges Verhalten über Monate und Jahre hinweg jedes letzte Fitzelchen von Vertrauen so vollständig vernichtet, dass es nichts mehr gibt, worauf ein Vertrauen zu diesem Menschen jemals wieder aufbauen könnte. Vergeben können wir trotzdem, aber ein gemeinsamer Weg ist dann eben unter Umständen trotz Vergebung auf dieser Erde nicht mehr möglich. Allenfalls könnte hier noch ein distanziertes und abgekühltes Nebeneinander möglich sein. Das dürfen wir aber nicht miteinander verwechseln. Und ich befürchte, dass es in fast allen christlichen Gemeinden von distanzierten, abgekühlten Verhältnissen nur so wimmelt. Da ist angeblich überall Vergebung und Versöhnung geschehen, aber die Verhältnisse sind nie mehr wirklich in Ordnung gebracht worden. Und wo solche abgekühlte, durch zerstörtes Vertrauen blockierte Beziehungen in einer Gemeinde sind, da ist, ich habe es vor Jahren an dem Beispiel, ist mir durch den Kopf gegangen, veranschaulicht, wie wenn überall so ein Quadratkubikmeter große Eiswürfel rumstehen. Stellt euch da vor, das stehen so hier in der Gemeinde 2, 3, 5 oder 10 Kubikmeter Eiswürfel. Was passiert da? Jeder von diesen Eiswürfeln strömt permanent eine unangenehme Kälte und Feuchtigkeit aus. Es gibt ein fröstelndes, klammes Klima. Man sitzt da und fragt sich, irgendwie ist hier nicht gut sein. Wir sollten in der Gemeinde Jesu aber nicht abgekühlt, sondern in brennender geschwisterlicher Liebe miteinander umgehen. Und deshalb sind zwei Dinge ganz, ganz wahnsinnig wichtig, dass wir von vorne weg nach Möglichkeit in dieser Liebe und Wahrhaftigkeit miteinander umgehen. Und wenn es dann doch mal zu Schuld und Versagen gekommen ist, dass wir es möglichst schnell und möglichst umfassend, echt und ehrlich ausräumen. So gut es nur irgendwie geht. Und wir sollten bei der Bereinigung von solchen Dingen und der Klärung möglichst wenig Zeit verstreichen lassen. Vergebung verhindern können auch Formulierungen, die mit wirklichkeitsfremden Erwartungen und Forderungen verbunden sind. Ich hatte schon angedeutet, das ganz verbreitete Wort, fast allgegenwärtig, wenn es um Vergebung geht. Vergeben heißt vergessen. Ich befürchte, dass dieses Wort eines der schwierigsten Hinderungsgründe, der wichtigsten Hinderungsgründe für Vergebung ist. Ist zwar ein guter Ansatz drin in der Formulierung, sie will sagen, dass man das, was man vergeben hat, dem anderen nicht ständig wieder aufs Brot schmiert und um die Ohren haut. Tatsächlich aber, wörtlich genommen, ist sie wirklichkeitsfremd. Wir können vergeben, aber wir können nicht einfach vergessen. Also ich habe schon mal gelegentlich geguckt, auch im Spiegel, und gefühlt mit den Fingern, ob irgendwo hinterm Ohr ein Knopf oder ein Schalter ist, wo man mal auf Vergessen stellen kann. Aber ich habe bei mir keinen gefunden. Wäre schön, wir könnten manche Dinge auch einfach vergessen. Wenn das so ein Knopf wäre, wie am Computer, wo man sagt, löschen, ist die Platte wieder frei. Haben wir aber nicht. Und solche wirklichkeitsfremden Formulierungen können Vergebung tatsächlich nicht nur erschweren, sie können sie komplett unmöglich machen. Wir haben wohl viele Male in meinem Leben Menschen in seelsorgerlichen Gesprächen gesagt, Herr Pfarrer, ich kann das nicht vergeben. Und wenn ich nachgefragt habe, ja warum denn nicht? Ja, vergeben heißt doch vergessen, aber vergessen kann ich das nicht. Ich vermute, dass es euch vielleicht auch schon mehrfach im Leben so begegnet ist. Und dann muss man den Leuten erstmal ganz ehrlich sagen, nein, vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben heißt darauf zu verzichten, dem anderen die Schuld ständig vorzuwerfen, ihn ständig immer noch auf seiner Schuld, die man doch bereinigt hat, festzunageln. Aber vergessen kann ich vieles in meinem ganzen Leben nicht. Und ganz wichtig, sogar im Gegenteil, vergeben heißt auch nicht zwangsläufig, dass das, was vergeben wurde, niemals mehr erwähnt und bedacht werden darf. Auch das ist ganz wichtig. Das könnte geradezu gefährlich sein und ist in vielen Fällen brandgefährlich, denn gerade notorische Übeltäter missbrauchen solche Vorstellungen in der christlichen Gemeinde. Das ist ein echtes, verbreitetes Problem, eine ganz ernste Gefahr für christliche Gemeinden. Böse Menschen tummeln sich. Haltet euch wieder mal links und rechts fest, besonders gern und häufig in christlichen Gemeinden. Wiederhole den Satz nochmal. Böse Menschen tummeln sich besonders gern und häufig in christlichen Gemeinden. Warum? Weil sie dort leichtes Spiel haben. Sie leben vom Missbrauch von Gnade und Vergebung. Mir hat ein Bruder vor Jahren, der auch etwas herzhafter ist in der Formulierung, im Blick auf ein schwieriges Verhalten damals von jemand in der Gemeinde gesagt, in der Welt wäre das schnell erledigt. Der würde eine aufs Maul kriegen und es wäre. Dann wäre Ruhe. Hat er halt so gesagt. Derb und kernig. Es geht jetzt nicht ums Wörtliche eine aufs Maul kriegen, kann man auch im übertragenen Sinne meinen, aber da steckt eine Wahrheit drin. Bestimmte Arten von Bosheit, wenn wir jetzt nicht gerade von einem kriminellen Milieu ausgehen, sondern von halbwegs anständigen gesellschaftlichen Situationen, haben dort relativ wenig Überlebenschance. Die Welt macht damit relativ kurzen Prozess. In der Gemeinde meinen wir unrealistischerweise, wir müssten über alle Schandtaten immer wieder mal den Schwamm drüber tun. Und böse Menschen mit einem schlechten Charakter und einer niederen Gesinnung nutzen das oft ganz bewusst oder vielleicht auch intuitiv aus. Sie entschuldigen sich dann gerne pro forma, aber nur äußerlich und nicht von Herzen. Und sie sagen dann der Gemeinde, jetzt müsst ihr alles aus eurem Gedächtnis streichen, was ich in der Vergangenheit Böses getan habe. Ihr habt mir ja vergeben. Darf nie mehr erwähnt, nie mehr dran gedacht werden. Und dann machen sie genauso weiter wie vorher. Und die Gemeinde darf immer nur den Einzelfall sehen, aber nicht die Chronologie ihrer Bosheit. Weil die Vergangenheit hat man ja vergeben und vergeben heißt vergessen, darf nicht mehr erwähnt werden. Und dann können die über Jahre und Jahrzehnte in ein und derselben Gemeinde ihr liederliches Treiben fortsetzen. Das geschieht zuhauf. Nein, wir dürfen uns nicht durch wirklichkeitsfremde Formulierungen ins fromme Boxhorn jagen lassen. Wir sollen dem anderen zwar, wenn er ernstlich um Vergebung bittet, erneut vergeben. Ganz gewiss, Jesus sagt nicht nur 7-mal, sondern 7-mal 70-mal, also im Grunde unaufhörlich, ohne Grenze. Aber im Blick auf den praktischen Umgang miteinander dürfen wir nicht außer Acht lassen, wie viele Male wir schon Not und Anlass hatten, vergeben zu müssen. Nicht zu vergessen kann überlebenswichtig sein. Denn wir lernen und wappnen uns ja für die Herausforderungen unseres Lebens und der Zukunft, indem wir Erfahrungen der Vergangenheit nicht vergessen, sondern speichern und auswerten. Dazu hat uns der Herr unser Hirn gegeben, unser Gedächtnis, unseren Verstand, damit wir uns erinnern und analysieren können und Strategien für die Zukunft daraus ableiten. Ein ganz normaler Prozess des Lernens, durch den wir im Alltag leben und überleben können. Es ist also ausdrücklich und im höchsten Maße überlebenswichtig, dass wir gemachte Erfahrungen und daraus gewonnene Erkenntnisse nicht einfach wieder vergessen, nicht aus unserer Erinnerung löschen, sondern aktiv im Gedächtnis behalten. Nur so können wir bei Drohen einer neuen Gefahr aus derselben Ecke rechtzeitig Anzeichen erkennen, reagieren und unser Leben und das Leben der Gemeinde schützen und vor Schaden bewahren. Wer naiv und gutgläubig durch die Gegend latscht, vergeben hat, heißt vergessen und jedes Mal wieder sich aufs Neue plump übertölpeln lässt, der richtet für sich und die Gemeinde immensen Schaden an. Wir überleben, indem wir Erfahrungen speichern und auswerten und für die Zukunft aus dieser Erfahrung die richtigen Schlüsse ziehen und die notwendigen Vorkehrungen treffen. Alles andere könnte für eine Gemeinde sehr gefährlich, geradezu tödlich werden. Kommen wir zum Schluss aber zu den erfreulichen Fällen, in denen Vergebung wirkliche Versöhnung schafft. Das sind vor allem die Fälle, in denen Dinge unabsichtlich geschehen sind oder allenfalls aus Schlamperei oder vielleicht auch im Affekt aus einer momentanen Erregung, also nicht aus Bosheit, sondern aus menschlichen Schwächen, die wir alle haben, weil wir eben alle Sünder sind. Ich denke, das muss man ganz, ganz, ganz messerscharf unterscheiden. Wir alle haben unsere Fehler. Der eine hat gröbere und gröber erkennbare, der andere hat feinere und vielleicht weniger erkennbare. Wir haben alle unsere Fehler. Und der Fehler und die Sünde des einen verletzt einen anderen mehr und beim anderen wirkt sich mehr als Bagatelle aus in der Folge. Aber es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Wir alle haben unsere Schwächen und sind deshalb Sünder. Deshalb sollen wir diese Dinge nicht verharmlosen und kleinreden. Sünde bleibt Sünde, auch wenn sie nicht aus großer Bosheit geschehen ist. Aber in solchen Fällen, wo nicht bewusste Bosheit der Hintergrund war, sollte die ehrliche Bitte um Vergebung in aller Regel auch echte und umfassende Versöhnung ermöglichen, wo alles auch wieder so werden kann, wie es mal gewesen ist. Eitel, Freud und Sonnenschein. Die Folgen aus solchen Situationen, auch was nicht mit Bosheit geschehen ist, können natürlich unerfreulich sein. Da rempelt einer den anderen aus Versehen beim Gemeindekaffee an, der schüttet sich übers neue Festtagskleid, gerade die Woche vorher für teures Geld gekauft, einen Kaffee drüber, vielleicht für immer ruiniert. Der andere sagt, Entschuldigung, tut mir leid, obwohl er eigentlich gab keine echte Schuld, es war ein Versehen. Darf man das auch mal so als Höflichkeitsfloskel sagen, das persönliche Bedauern zum Ausdruck bringen. Dann geht im Moment vielleicht auch mal im ersten Erregung, guckt runter, alles versaut, der Zorn hoch, kannst du nicht ein bisschen besser aufpassen? Okay, und dann realisieren, wo war versehen, alles wieder gut. Ähnlich sieht's aus, wo wir auch tatsächlich schuldig geworden sind, durch echtes Fehlverhalten, aber ohne tiefe, böse Absicht. Auch da kann's ziemlich schnell ernst werden. Ich denke zurück an eine Situation, die sich mir sehr eingeprägt hat. Wir hatten das 5-jährige Jubiläum unserer bekennenden Gemeinde Neuwied und ich stehe da in der großen Stadthalle, in der der große Gottesdienst stattfand, hinten an der Wand und gucke nach vorn über den ganzen Raum und auf die Bühne. Es war nicht 5:12, aber 5:10, nämlich 5 Minuten vor Gottesdienstbeginn. Hunderte von Gästen sind im Eintreffen und schon da und ich stehe da und lasse meinen Blick prüfend übers Ganze schweifen und stelle fest, auf der Bühne nirgends ein Mikrofon. Klar, der Adrenalinspiegel steigt, Blick auf die Uhr, Eile ist angesagt, Eil nach vorn zur Bühne zu dem Bruder, der normalerweise fürs Aufstellen der Lautsprecheranlage zuständig war. Aber der sagt mir, das hat heute Bruder X übernommen, denn er hat den Posaunenchor an diesem Tag geleitet. Die Zeit drängt, schon wieder eine 2 Minuten vorbei. Ich eile zu Bruder X und frage, wo ist denn die Lautsprecheranlage? So wie ich es empfunden hatte, war es eine ganz normale Frage. Aber noch am gleichen Tag oder am nächsten bekam ich mit, dass Bruder X zutiefst verletzt und gekränkt war. Er hatte meine Frage nach der Lautsprecheranlage als einen schweren Vorwurf und Tadel gehört und war so tief verletzt dadurch, dass er drauf und dran war, mit seiner Frau aus der Gemeinde auszutreten. Ich habe ihn umgehend besucht, mit ihm geredet, ihm versichert, dass das alles ohne böse Absicht geschehen ist. Vermutlich kam die Frage unter dem Zeitdruck, der inneren Anspannung und dem erhöhten Adrenalinspiegel in etwas anderem Ton rüber als beabsichtigt. Das musste ich mir ehrlicherweise auch sagen lassen. Wir waren an diesem Sonntag nicht deutlich früher da als sonst, hätten an diesem besonderen Festtag noch etwas früher da sein müssen, um für solche Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein. Aber so freudig, wir konnten die Sache brüderlich vollständig bereinigen. Und wir haben noch 7 Jahre bis zu unserem Wechsel nach Riedlingen in herzlicher und brüderlicher Liebe im Brüderrat zusammengearbeitet und wir blieben bis zu seinem Heimgang vor einigen Jahren auch aus der Ferne in Liebe verbunden. Unser Verhalten kann, auch wenn es ohne böse Absicht geschieht, den anderen tief verletzen. Es braucht deshalb eine möglichst schnelle, ehrliche, offene und geschwisterliche Bereinigung. Ein möglichst umfassendes Ausräumen von Schuld. Lasst uns, liebe Geschwister, daran arbeiten, täglich, wöchentlich, ständig, mit der Hilfe des Herrn. Denn wie gesagt, mir graut vor einer Gemeinde, wo im Geist überall die schon erwähnten Eisblöcke rumliegen. Da fühlt sich auf Dauer niemand wohl. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder neu darüber nachdenken und auch miteinander ein zartes und feines Gespür entwickeln und haben, wo könnte irgendetwas sein. Nicht, dass wir Fehler suchen, wo keine sind, aber ein Gespür entwickeln, dass wir nicht drüber hinwegsehen, wo wirklich welche sind. Dass wir gar solche Eisblöcke in der Gemeinde nicht aufkommen lassen und wo sich doch schon welche entwickelt haben, die möglichst schnell wieder aus dem Weg räumen. Und wo wir uns dann ehrlich entschuldigen und der andere erkennt, dass wir keine böse Absicht hatten, ihn nicht verletzen wollten, da ist eine völlige Bereinigung der Situation möglich. Dann kann man in tiefer Liebe und Herzlichkeit wieder miteinander leben und arbeiten, als sei nie etwas gewesen. Und so, liebe Geschwister, lasst uns jederzeit bereit sein zur Vergebung. Aber lasst uns darauf achten, dass Vergebung in geistlicher Nüchternheit und Wahrhaftigkeit geschieht, damit echte Vergebung geschieht, damit Friede wirklich bewahrt wird und damit Liebe und Wahrhaftigkeit unser Miteinander prägen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir alle miteinander aus deiner großen Barmherzigkeit leben dürfen, von der wir im Psalm 103 gehört haben. Deine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu, deine Gnade hat kein Ende. Ganz egal, wie tief wir in Sünde gefallen sind und ganz egal, wie schwer wir andere auch verletzt ihnen Schaden zugefügt haben, wir dürfen zu dir kommen und du vergibst gerne und von Herzen. Und das wird doch auch im Miteinander da ganz ehrlich sind, zügig die Dinge wieder bereinigen, wenn was vorgefallen ist, es dann auch in ehrlicher und wahrhaftiger Weise regeln und klären. Und du kannst dann schenken, wenn wir weise damit umgehen, uns gegebenenfalls auch den Raum lassen, den wir brauchen, dass Wunden verheilen, Schmerzen wieder vergehen, Vertrauen zueinander wieder neu wachsen kann, dass es dann auch wieder alles so werden kann, wie es einmal gewesen ist, dass in brüderlicher, geschwisterlicher Liebe und Freude aneinander und zueinander und miteinander wieder weitergearbeitet werden kann in deinem Reich. Wir wissen, dass der Teufel gerade da mit besonderer Sorgfalt und Energie darauf bedacht ist, in der Gemeinde Unruhe und Spannungen entstehen zu lassen, dass er Geschwister, Menschen in der Gemeinde gegeneinander aufbringt, Situationen schafft und zulässt, in denen Vertrauen beschädigt wird, Menschen aneinander schuldig werden und dann die Gemeinde gelebt wird und gelähmt wird und er auf diese Weise Sand ins Getriebe werfen kann. Wir bitten dich, soweit es an uns liegt, Herr, dass wir in der Kraft deines Heiligen Geistes das möglichst wenig zulassen und, wo es geschehen ist, diesen Sand umfassend wieder rausblasen, ausspülen, wegwaschen. Und danken dir, dass dein Blut am Kreuz von Golgatha dafür geflossen ist, dass wirklich alles, die gröbsten Dreckbrocken und auch die feinsten Sandkörnchen, weggewaschen werden können. Wir loben und preisen dich, Herr, dass wir so auch in der Gemeinde ehrlich und wahrhaftig miteinander umgehen können, dass keiner sich besser geben muss, als er ist, und dass wir einander so, wie wir sind, annehmen können in dir, wie du auch uns angenommen hast, mit all unseren Fehlern und Schwächen. Und so bitten wir dich, dass du auch mit uns in diese neue Woche hineingehst. Du weißt, was auch jeder von uns in dieser Woche zu erledigen, vielleicht auch in Ordnung zu bringen hat. Gib du Kraft und deinen Geist und Weisheit dazu, Gutes gelingen, Vollmacht und Segen. Und beschütze uns auch in allem Bösen dieser Welt vor diesem Bösen. Und alles, was der Feind böse zu tun gedenkt, lass durch deine Hände und deinen Segen zum Besten gelingen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.